Heute Abend lautet das Thema am dritten Abend: Wer ist Jesus, wer ist Gott? Wie Bibel und Koran darauf antworten. Ich hoffe, dass Sie das mir nachsehen, dass an einem Abend diese Thematik nicht zufriedenstellend ausführlich behandelt werden kann. Aber ich denke, man kann trotzdem das Entscheidende zu dieser Thematik sagen. Und das will ich heute Abend versuchen zu tun. Wer gerne übrigens diese Handouts hätte, ich werde sie auf meinen Blog hochladen, dass Sie es vom Internet runterladen können. Die Adresse ist pcm, meine Initialien, .murdochs, Martha Ulrich Richard, Dora Otto Cäsar Heinrich Siegfried.eu. Zeitnah können Sie dann die Folien dort anschauen oder auch runterladen. Es ist nicht gelungen, die Anregung von einem lieben Bruder für heute Abend Kopien zu machen und die zu verteilen. Der Koran sagt ganz klar, dass Jesus ein Prophet ist. Einer in der ganz langen Reihe von den Propheten, die nach dem Islam mit Adam beginnen und mit Mohammed schließen. Mohammed als Siegel des Propheten Sure 9 ist der definitiv letzte Prophet. Und deswegen sind andere Gestalten, die nach ihm kommen und behaupten auch Propheten Gottes zu sein, sind zwangsläufig Irrlehrer. So ist auch eine der wichtigen islamischen Gruppierungen bei uns in Deutschland, die Ahmadiyya, von vornherein in die Ecke des Sektierertums getan, weil ihr großer Lehrer auch als Prophet von ihnen verehrt wird, der Ghulam Mirza. Ansonsten verstehen sie sich als Muslime, aber der orthodoxe Islam, ob Sunniten oder Schiiten, die sagen, nein, die Propheten gehen von Adam bis zu Mohammed und Jesus war wohl der zweitwichtigste Prophet nach Mohammed. Also der Koran räumt ihm eine hervorragende Stelle ein, wenn man so will. Er wird darüber hinaus nicht nur als Prophet, sondern auch als Wort Gottes bezeichnet, das in Sure 3 und Sure 4, ich habe die Stellen jetzt an dieser Stelle nicht eingefügt. Was damit gemeint ist, sehen wir dann später. Er wird auch als Geist, als Ruh Allah bezeichnet, wobei das nicht zu verwechseln ist mit unserem Gebrauch von Geist im Sinne vom Heiligen Geist, sondern Geist im Sinne, dass der Mensch auch Geist und Seele ist, neben seiner Körperhaftigkeit. Und durch das Schöpfungswort Gottes und das Einhauchen seines Geistes wurde Jesus wie Adam ins Leben gerufen. Das heißt, die wunderbare Geburt Jesu wird im Islam, im Koran bejaht. Allerdings, dieses Einhauchen des Geistes ist nicht zu verwechseln mit dem Einhauchen des Odems Gottes, wie wir es gestern Abend gesehen haben, dass Gott Adam Anteil an seinem Leben gegeben hat, indem er seinen eigenen Atem in ihn einhauchte und Anteil an seinem göttlichen, zunächst ewigen Leben gegeben hat. Das ist was anderes, sondern Allah haucht Jesus wie Adam und anderen speziellen Fällen Menschen den Geist ein, das heißt, macht sie zu einem geistigen Wesen. Auch als Prophet und Gesandter Gottes, so sagt der Koran, ist und bleibt Jesus ein gewöhnlicher Mensch. Er ist zwar etwas Besonderes von seiner Funktion her, Er hat eine wichtige Aufgabe. Er wird auch als denjenigen beschrieben, der das Evangelium verkündet hat. Die Bashara, das ist die Vorbotschaft. Aber es wird nicht näher erklärt, was das war. Und trotz seiner besonderen Rolle in der Geschichte als Prophet wird immer wieder betont im Koran, dass Jesus ein gewöhnlicher Mensch sei. Die wunderbare Geburt Jesu, die auch als Jungfrauengeburt dargestellt wird im Koran, wird überhaupt nicht geleugnet, sondern es wird sogar hervorgehoben, mehrmals. Jesus wird im Koran häufig als Sohn Marias genannt. Ich habe beim Durchstöbern mehr als 20 Stellen bis zur Surie Mariam gefunden, wo Jesus so benannt wird. Im Evangelium kennen wir ihn eher als Sohn des Menschen oder als Sohn Gottes, aber im Koran wird er häufig mit dem Titel Sohn Marias genannt, und Maria hat auch eine besondere Rolle im Islam. Es gibt auch zum Teil eine Marienfrömmigkeit, die vielleicht übernommen wurde von Konvertiten zum Islam aus den alten Kirchen, die das schon praktiziert hatten und fanden, dass im Islam kein Hindernis dafür im Wege stünde. Sie empfing ihren Sohn durch einen göttlichen Schöpfungsakt, wie es in Sure 19,20 folgende beschrieben wird, beziehungsweise gerade durch das Einhauchen des Geistes, wie wir vorhin gesehen haben. An anderer Stelle verteidigt der Koran die Maria ausdrücklich gegen eine sogenannte gewaltige Verleumdung, nämlich seitens der Juden, Sure 456 etwa, und bezeichnet die Mutter Jesu wiederholt als die, die sich keusch hielt. Und daraus leitet man auch die Jungfrauengeburt ab. Sure 21, 91 und 66, 12. Damit unterstreicht der Koran die jungfräuliche Geburt Jesu. Dass Jesus eine wundersame Geburt hatte, passt auch zu der weiteren Darstellung seiner Person im Koran. Es werden auch die Wunder Jesu im Koran betont. In Sure 2, die Kuh, Ayah 90 heißt es: Wir haben Jesus, dem Sohn der Maria, die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Also die klaren Beweise, das sind die Taten, die er vollbracht hat. Ganz im Sinne des Johannesevangeliums, wo die Zeichen Jesu seine Wunder waren. Also die Betonung nicht auf das Wunder, das einen ins Staunen versetzt, so wie es die synoptischen Evangelien berichten, sondern Johannes sagt, es ist ein Zeichen, dass einer diese Wunder tun kann, der muss ja von Gott sein. Und das bejahen auch die Obersten des jüdischen Volkes gleich am Anfang des Johannesevangeliums in Kapitel 3 beim nächtlichen Besuch des Nikodemus bei Jesus. Er sagt, er bekennt: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer gesandt von Gott, denn niemand kann solche Werke tun, außer Gott ist mit ihm. Also diese Bevollmächtigung Gottes wird auch im Koran als Zeichen seines Prophetentums gedeutet. Nicht als Zeichen seiner Gottessohnschaft, sondern seines Prophetentums. Und der Koran geht davon aus, dass jeder Prophet auch Wunder getan hat. Ähnlich wie es in der katholischen Kirche bei der Heiligsprechung einen Prozess gibt, über die Seligsprechung, und dann bis zur Heiligsprechung muss vom entsprechenden Gremium im Vatikan festgestellt sein, dass diese Person auch Wunder vollbracht hat. sonst kann die Heiligsprechung nicht stattfinden. So hat der Islam das mit den Propheten verstanden. Jeder Prophet muss mindestens ein Wunder vollbracht haben, um zu bestätigen, dass er wirklich im Auftrag Gottes unterwegs ist. Bei Mohammed ist dieses Wunder der Koran selbst. Es wird immer wieder hervorgehoben, dass dieses Buch das größte Wunder überhaupt ist. Und Jesus wird also hier durchaus als Wundertäter verstanden. In der dritten Sure, die Sippe Imrans, heißt es ab Ayan 49, und als Gesandter Gottes an die Kinder Israels wies sich Jesus aus mit den Worten: Ich bin mit einem Zeichen von einem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus Lehm etwas schaffe, was so aussieht wie Vögel. Dann werde ich hineinblasen und es werden mit Gottes Erlaubnis Vögel sein. Und ich werde mit Gottes Erlaubnis Blinde und Aussätzige heilen und Tote lebendig machen. Und ich werde euch Kunde geben von dem, was ihr in euren Häusern esst und aufspeichert. Darin liegt für euch ein Zeichen, wenn ihr gläubig seid. Diese Tradition aus dem Koran ist uns nicht unbekannt. Das ist zwar allerdings nicht biblisch, nicht kanonisch. Das mit den Vögeln, das stammt aus dem heretischen Thomas-Evangelium, einem gnostischen Werk, wo Kindheitswunder Jesu berichtet werden, wo Jesus in die Hände klatscht und dann fliegen die Tonvöglein, die er geschaffen hat, fort als kleines Kind. Aber hier wird auf jeden Fall hervorgehoben, Jesus hat wunderbare Zeichen getan, um unter Beweis zu stellen, dass er von Gott gesandt ist. Was er hier versprochen hat, wird dann auch nachher eingelöst in Sure 5, der Tisch. Ab Ayah 110 heißt es, als Gott sagte, Jesus, Sohn der Maria, gedenke meine Gnade, die ich dir und deiner Mutter erwiesen habe, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, so dass du in der Wiege zu den Leuten sprachst, und als Erwachsener, und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte, und als du mit meiner Erlaubnis aus Lehm etwas schufst, was so aussah wie Vögel, und in sie hineinbliesest, so dass sie mit meiner Erlaubnis Vögel waren, und als du mit meiner Erlaubnis Blinde und Aussätzige heiltest, und als du mit meiner Erlaubnis Tote herauskommen ließest, und als ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, als du mit den klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten, das ist ganz offensichtlich Zauberei. Hier werden also die gleichen apokryphen Wunder oder diese nicht bestätigten in der kirchlichen Tradition werden hervorgehoben. Das deutet darauf hin, dass die Quellen, die Mohammed hatte für seine Informationen, jedenfalls nicht alle aus dem orthodox-christlichen Bereich kamen, sondern dass da durchaus Sekten und Irrlehrer drunter sich befanden. Ganz interessant auch, wie Jesus dargestellt wird als einer, der immer nur mit Erlaubnis Allahs ein Wunder tun kann. Das wird hier immer wieder betont, dass mit meiner Erlaubnis die Vögel waren und so weiter und so fort. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben im Vorhergehenden, dann werden Sie sich auch gewundert haben, was das für ein Wunder sei, dass wenn Jesus an die Häuser vorbeigeht, dass er schon von draußen weiß, was auf dem Tisch steht und was sie essen und was sie in ihren Speicher an Vorräten da haben, also diesen Röntgenblick quasi, dem Jesus hier zugesprochen wird, das soll auch ein Zeichen seines Prophetentums nach dem Koran sein. Nach dem Koran wird Jesus auch erstaunlicherweise Messias genannt. Der Koran bezeichnet Jesus an zahlreichen Stellen auch Messias. Alle Stellen sind allerdings aus medinensischer Zeit, das heißt nach der Auswanderung von Mekka im Jahr 622 und nach der Gründung des islamischen Staates in Medina, ja, Sie haben richtig gehört, des islamischen Staates, der islamische Staat, den wir heute in Syrien und Irak, in Libyen, zum Teil sogar in Nigeria, der Boko Haram hat sich ja dem islamischen Staat verschrieben, hat den al-Baghdadi als Kalifen anerkannt und haben sich praktisch als Teil des islamischen Staates zu verstehen gegeben. Dieser islamische Staat lehnt sich an die Gründung damals in Medina an und sie versuchen alles ganz genauso zu machen, wie Mohammed es damals gemacht hat. Also wenn wir im Christentum Gruppierungen haben, die sagen, wir müssen alles so machen wie in der Urkirche, wie in der Apostelgeschichte, dann ist das richtig, dann können Sie verstehen, wie die IS-Leute ticken heute. Die sagen, wenn wir alles genauso machen wie in den Gründungsjahren in Medina, dann wird der Segen Allahs auf uns sein und dann wird es wieder eine wahnsinnige Explosion, eine Expansion des Islam geben und es wird zu einer goldenen Zeit, werden wir zurückkehren. Allerdings meint Mohammed mit dieser Bezeichnung Messias nicht das, was der biblische Begriff aussagt. Und das ist ein Problem, das wir im Vergleich zwischen biblischen und koranischen Aussagen immer wieder, wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen, nämlich da werden Begriffe verwendet, die grundsätzlich unterschiedliche Bedeutungen haben. Wir haben es gestern Abend mit der Barmherzigkeit gesehen, heute Abend kommen wir es nochmal dran. Aber der Messias, Jesus, al-Masiha, das ist einfach, wie manche Leute Jesus Christus sagen und Jesus Christus, Jesus als Vornamen und Christus als Nachnamen verstehen. Welcher deutsche Bürger weiß denn, was Christus wirklich bedeutet? Dass das der Gesalbte Gottes ist, der endzeitliche Gesalbte, der gekommen ist, um Gottes Heilswerk in dieser Welt einzuführen, das ist ja weitestgehend nicht bekannt. Und im Koran wird Messias nur als Beiname für Jesus verwendet, ohne irgendeine inhaltliche Bedeutung zu haben. Die Vielschichtigkeit beruht aber nicht auf die biblische den biblischen Bedeutungsspektrum. Danach wird Jesus deswegen als Messias bezeichnet, weil er erstens mit dem Segen Gottes gesalbt wurde. Also Messias heißt eigentlich der Gesalbte, so wie auf Hebräisch Mashiach. Und das ist Christus, der Gesalbte. Zweitens durch den Engel Gabriel von der Berührung des Satans verschont blieb. Das ist eine islamische Tradition, dass der Engel Gabriel den Jesus beschützt hat. Dass er die Sündenfreiheit erlangte, das ist sehr erstaunlich, dass auch der Muslim glaubt, dass Jesus die Sündenfreiheit erlangt hat, so wie es im Hebräerbrief zum Beispiel bekundet wird, und dass er jungfräulich empfangen, zum Propheten gesalbt wurde oder auch selbst Kranke gesalbt und geheilt hat. Also dieser Messias-Begriff wird in dieser Vielfalt verwendet. Fazit: Jesus ist nur ein Mensch für den Koran, für die Botschaft dieses Buches. In Sure 112 heißt es, sprich, er ist Gott, ein einziger, Gott der Undurchdringliche. Er hat nicht gezeugt und er ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm ebenbürtig. Selbst im übertragenen Sinn kann man also nicht von Gott als Vater sprechen, denn kein Geschöpf kann zu Gott ein Vater-Kind-Verhältnis haben, wie es in Sura 5, 18 steht. Das gilt im gleichen Maße für Jesus wie für jeden anderen Menschen. Außerdem ist Jesus trotz seiner Sündlosigkeit laut Koran nicht am Kreuz gestorben. Gegen die Juden, die sagen, wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes getötet, Sura 457, behauptet der Koran, sie haben ihn aber nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen eine ihm ähnliche Gestalt und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet, sondern Gott hat ihn zu sich erhoben. Gott ist mächtig und weise, 4,15. Nach der koranischen Darstellung gelang es den Juden nicht, Jesus zu kreuzigen. Gott hat ihn errettet, das betont auch Sure 510. Wir haben also hier die Situation im arabischen Raum, wo jüdische Stämme, christliche Stämme und heidnische arabische Stämme gewohnt haben. Und die Linien waren eigentlich klar gezogen. Die Juden und die Christen, die haben sich von den Heiden ferngehalten. Die Juden haben sich von den Christen ferngehalten. Und die Begründungen, die waren auch auf dem Tisch. Die Juden haben gesagt, euer Messias kann überhaupt nicht der Sohn Gottes sein, wir haben ihn getötet. Und dieses Argument nimmt der Koran auf und sagt, das stimmt doch gar nicht. Denn er ist überhaupt nicht getötet worden. Deswegen kann er auch nicht auferstanden sein. Und weil er nicht getötet ist, ist er auch nicht für unsere Sünden gestorben. Also der ganze Sühne-Gedanke fällt auch flach. Sondern Gott hat ihn zu sich in den Himmel gezogen, davon am letzten Abend noch mehr, was an eschatologischen, endzeitlichen Erwartungen da sind im Blick auf Jesus im Koran. Wir kommen zum Gottesbild des Koran und hier habe ich stark kürzen müssen wegen der Zeit, aber es sind doch noch einige Stellen übrig geblieben. Der Koran beginnt mit Al-Fatiha, die Eröffnung. Das ist ein Gebet, das etwa den Stellenwert vom Vater Unser im christlichen Glauben hat. Es wird zu vielen Anlässen gebetet und unter Islam- und Koranforschern ist es umstritten, ob diese Sure als Vorwort zum Koran hinzugekommen ist und gar nicht zum Koran selber gehört, oder ob das eine offenbarte Sure ist. Aber die meisten Muslime gehen davon aus, dass das ein Teil des Korans ist. Auf jeden Fall ist es wohl die wichtigste Sure im Koran für die Muslime. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt, dem barmherzigen und gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht derer, die zornverfallen sind und irregehen. Dieses Gottesbild ist zunächst einmal kompatibel auch mit dem christlichen Gottesbild. Es ist hier nichts dran, was verwerflich oder falsch wäre. Und diese Ähnlichkeit zunächst einmal mit dem alttestamentlichen Gottesbild hat auch dazu geführt, dass viele Christen in der Zeit der Expansion des Islam zunächst einmal das haben verwechseln können, auch für eine Spielart des Christentums. Und wo es historisch als erwiesen gilt, dass die Expansion des Islam in erster Linie durch kriegerische Maßnahmen stattgefunden hat, steht auf der anderen Seite ebenso fest, dass das nicht nur mit kriegerischen Maßnahmen hatte vonstatten gehen können, denn man kann zwar ein Land einnehmen, aber man kann ein Land ohne Menschen nicht regieren. Und wenn wir die Geschichte der Expansion des Islam sehen, dann sehen wir, dass die islamischen Heere, die haben die bestehende Infrastruktur einfach übernommen und haben dafür geworben, dass die Menschen zum Islam übertreten. Wenn sie übergetreten sind, dann konnten sie in Amt und Würden bleiben. In ganz besonderen Fällen auch nicht, wenn sie zum Islam übergetreten sind, wenn die Not so groß war, dass man diese Leute gebraucht hat für die Verwaltung und für die Regierungsaufgaben. Aber viele haben den Islam angenommen und haben gesagt, ach, so viel Unterschied ist doch gar nicht. Die glauben auch an einen Gott, wir haben auch schon immer an einen Gott geglaubt. Jesus ist für die auch von der Jungfrau Maria geboren und ist eine besondere Schöpfung Gottes. Gott hat seinen Geist in ihm gegeben oder einen Geist in ihm gegeben. Also wo ist bitteschön der Unterschied? Und das hat mit dazu geführt, dass viele Menschen gesagt haben, ja, ich bleib doch lieber in meinem Job mit Amt und Würden und nehme den Islam an, als dass ich hier ein Bekenntnis stand als Märtyrer erlange und dafür alle Privilegien verliere, unter Umständen auch das, die Freiheit oder das Leben. In der zweiten Sure heißt es, Gott hat zu allem die Macht. Ihr Menschen, dienet eurem Herrn, der euch und diejenigen, die vor euch lebten, geschaffen hat. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein, der euch die Erde zu einem Teppich und den Himmel zu einem Bau gemacht hat und der vom Himmel Wasser herabkommen ließ und dadurch euch zum Unterhalt Früchte hervorbrachte. Darum behauptet nicht, dass Gott seinesgleichen habe, wo er doch wisst, nämlich, dass er alleine alles geschaffen hat. Also die Allmacht Gottes, dass er Schöpfer ist, das ist ebenfalls gemeinsames Gut mit Judentum und Christentum. Sure 32, die Anbetung. Gott ist es, der Himmel und Erde und was dazwischen ist, in 6 Tagen geschaffen und sich daraufhin auf dem Thron zurechtgesetzt hat. Außer ihm habt ihr weder Freund noch Fürsprecher. Wollt ihr euch denn nicht mahnen lassen? Er dirigiert den Logos vom Himmel zur Erde, hierauf steigt er zu ihm auf. Er ist der Mächtige und Barmherzige, der alles, was er geschaffen, gut gemacht hat und den Menschen zuerst aus Lehm geschaffen und hierauf seine Nachkommenschaft aus einem Extrakt aus verächtlichem Wasser gemacht und ihn hierauf geformt und ihm Geist von sich eingeblasen hat und euch Gehör, Gesicht und Herz gegeben hat, wie wenig dankbar seid ihr. Aus dem Text können wir eine Reihe von Dingen erkennen. Zunächst einmal viele Motive, die auch biblisch bekannt sind. Die Schöpfung des Himmels und der Erde, die Schöpfung des Menschen. Selbst so etwas wie der Sündenfall ist hier angedeutet, nämlich der Adam, der von Lehm geschaffen wurde, war okay, aber was als Nachkommen kam, ist mit verächtlichem, mit schlechtem Wasser angerührt. Also der Islam glaubt nicht an einen Sündenfall und glaubt auch nicht an die Ursünde, die angeboren ist im Menschen. Aber hier ist etwas angedeutet, dass es doch ein Unterschied zwischen Adam und all dem war, was nach ihm kam. Ein Christ, der ja wohlwollend ist, kann durchaus viele Dinge darin erkennen. Der Islam kennt eine Reihe von Begriffen, die sie als die schönsten Namen Allahs nennen. Ich werde nicht alle 99 hier vorlesen. Ar-Rahman, der Erbarmer, bekannt aus dem Bismillah, dem Anfang von der Sure 1, Eröffnung, wie wir vorhin gehört haben, und von allen anderen Suren außer der Sure 9, der Erbarmer, Ar-Rahim, ebenfalls aus diesem Satz, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman ist nicht einmal ein arabisches Wort, das ist entweder alt-aramäisch, alt-syrisch oder jemenitischen Ursprungs, aber hat einen Klang, der ähnlich ist mit dem arabischen für barmherzig. Die zwei stehen ganz am Anfang, dann Al-Malik, der König, Al-Qudus, der Heilige, As-Salam, der Frieden. Ich überspringe jetzt 90 Stück. Al-Baqi, das heißt eigentlich der übrig bleibt, der ewig bleibende. Al-Warid, der einzige Erbe. Al-Rashid, der Führunggebende. Und 99, As-Sabur, der Geduldige. Und alle Namen dazwischen sind Eigenschaften Gottes, unter anderem sind auch der Zerstörer, der Vergelter und so weiter und so fort. Der Barmherzige, das wird immer wieder als Haupteigenschaft Allahs betont und wir haben gestern anhand von Sure 55 schon einen Blick darauf geworfen. In Sure 3, diese Imrans, Ayah 132 heißt es, und gehorchet Gott und dem Gesandten, vielleicht werdet ihr Erbarmen finden. Wenn das nur ein Einzelfall wäre, dann hätte ich das nicht hervorgebracht. Aber es gibt zig solche Stellen im Koran, die dazu ermahnen, das Rechte zu tun, an Gott zu glauben, auszuziehen, aus dem ungläubigen Volk ein Muhajir zu sein, so wie manche auch heute ihre Flucht nach Europa auch im religiösen Sinn als Muhajir sehen, ein neues Leben dort und den Islam auch hier zu propagieren. Es ist eine kleine Minderheit, aber ein Teil davon denkt so. Egal, was das für Gutes ist, was der Mensch sich vornimmt, da heißt es, vielleicht werdet ihr Erbarmen finden oder vielleicht wird Gott euch gnädig sein. Vielleicht wird er euch Gelingen schenken. Und das ist etwas, was uns verstehen lässt, dass die Barmherzigkeit Gottes etwas anders meint, als wir im christlichen Sinne unter Barmherzigkeit verstehen. 70 Ayas später in dieser Sure heißt es, ihr Gläubigen, übt Geduld und müht euch, standhaft und fest zu bleiben und fürchtet Gott, vielleicht wird es euch dann wohl ergehen. Und in Sure 4, in der nächsten Sure, Ayah 99, denen, und zwar sind hier gemeint die Frauen und Kinder, die nicht in der Lage waren, auszuziehen aus Mekka mit den anderen, die nach Medina gegangen sind, um den neuen islamischen Staat zu gründen. Also, da sagt es, denen wird Gott vielleicht verzeihen. Gott ist bereit, Nachsicht zu üben und zu vergeben. Also sie konnten nicht, die Frauen und Kinder, die konnten nicht mit, aber es wird nicht gesagt, ja, da ist Gott sicher barmherzig, sondern eben vielleicht. Und dieses vielleicht ist ein Begriff, der allgegenwärtig im Islam ist. Sie werden Inshallah gehört haben. Öfters im Gespräch mit Muslimen oder wie wir sie miteinander sprechen, Inshallah heißt so viel wie so Gott will und heißt aber im Alltag vielleicht. Das kann man nie wissen, ob Gott das will oder nicht. Und deswegen wird das für vielleicht bei uns oder in der modernen islamischen Welt verwendet. Da fragt einer sehen wir uns morgen nach der Arbeit, dann sagt er, Inshallah. Ja, also man kann es nicht genau wissen, vielleicht sehen wir uns. Dass der Mensch vor Gott nackt, wehrlos und schwach dasteht, dass Gott ihn aber dennoch mit einer Fülle von Wohltaten beschenkt, ist eine der vorherrschenden Ideen des Korans. Das haben wir gestern Abend gesehen. Gottes Barmherzigkeit erstreckt sich darauf, dass er es uns hier in diesem Leben doch gut gehen lässt. Lässt seine Sonne aufgehen, lässt regnen, er gibt uns gute Sachen, duftende Kräuter, leckere Speisen, bequeme Betten und Häuser. Und das ist seine Barmherzigkeit. Deshalb, schreibt Siegfried Rheder, einer meiner Lehrer hier in Tübingen an der Universität seinerzeit, der ein ausgewiesener Kenner des Islam war, deshalb wird Gott in ihm der Barmherzige genannt. Nicht, weil er uns in Aussicht stellt, dass wenn wir glauben, dass unsere Sünde vergeben und wir das ewige Leben haben, sondern das steht auf einem ganz anderen Blatt. Zu der Gotteslehre im Islam gehört die eindeutige Ablehnung der Dreieinigkeit. Der Islam ist ja eine nachchristliche Religion und ist von Hause aus eine antichristliche Religion. Das heißt, der Islam tritt auf den Plan mit dem Anspruch, das Christentum zu ersetzen, im Offenbarungsanspruch. Die Christen werden zwar belassen bei ihrem Glauben, wenn sie die Hoheit des islamischen Staates anerkennen, die Jizya, die Kopfsteuer bezahlen und sich als Dhimmi, als Schutzbefohlen, als Menschen zweiter Klasse zusammen mit den anderen Völkern des Buches, Sabäer und den Juden, sich verstehen und sich nicht erheben über ihre Herrscher, die Muslime. Aber die Christen werden als etwas Überholtes gesehen. Und es wird im Koran immer wieder gesagt, ihr Ungläubigen, warum habt ihr nicht die Offenbarung angenommen? Ihr habt doch die erste Offenbarung gehabt und dann kamen wir mit der rechtgeleiteten Offenbarung und das habt ihr nicht angenommen. Warum nicht? Ihr werdet die gerechte Strafe dafür empfangen. Und als nachchristliche und auch antichristliche Religion versucht der Islam, das, was im Christentum an Offenbarung gekommen ist, zurückzudrehen und eine Art alttestamentlichen Glauben wieder zu etablieren. Ein Glauben ohne Erlösungswerk Christi, ein Glauben ohne Innewohnung des Heiligen Geistes, ein Glaube, wo der Mensch vor Gott gerecht lebt. In Sure 5, 73 heißt es, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Gott ist der dritte von dreien, wo es doch keinen Gott gibt, außer einem einzigen Gott. Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, eine schmerzliche Pein treffen. Und in 516 heißt es, und als Gott sprach, O Jesus, Sohn Marias, warst du es, der zu den Menschen sagte, nehmt euch neben Gott mich und meine Mutter zu Göttern, sehen wir eine Argumentation, die immer wieder in Gesprächen mit Muslimen ihnen begegnen wird. Da werden die Muslime sagen, sie sind doch ein gebildeter Mensch, sie sind doch modern, sie haben viel Wissen und Technologie und Fortschritt und alles, wie können sie an drei Götter glauben? Das gibt's doch gar nicht. Und dann versucht man als Christ zu sagen, das tue ich doch gar nicht. Ich glaube nicht an drei Götter. Doch, doch, sie glauben an drei Götter. Und dann sagen, nee, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie an drei Götter geglaubt. Doch, das tun sie. Und dann frage ich, ja, welche drei Götter? Das ist doch ganz klar. Vater Gott, Sohn Gott und Mutter Gott. Vater und Mutter Gott, die haben einen Sohn Gott gehabt und das steht im Koran. Sagt, ja, dann mit Verlaub, aber wir verstehen das anders mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Maria ist da, selbst wenn es in der orthodoxen Kirche Theotokos heißt, die Gottgebärerin, dann heißt es nicht, dass sie selbst Gott wäre, sondern nur, dass ihr Sohn der Sohn Gottes ist. Dann sagt, nee, das stimmt nicht. Es steht nämlich so im Koran, und der Koran ist die letzte Offenbarung. Und das ist so wie bei Schnick, Schnack, Schnuck. Irgendwann sticht ein Argument, und der Koran, der sticht. Zum Thema Sohn Gottes. In der Sure 9, die Buße, ab Eier 30 heißt es, die Juden sagen, Hosein, das ist nämlich der arabische Name für Esra, ist der Sohn Gottes. Das ist mir zwar nicht bekannt, vielleicht gibt es im Talmud irgendeine solche Aussage, aber vielleicht war das etwas regional jüdisches in Arabien. Esra wurde ja sehr verehrt wegen seiner Rolle beim Aufbau des Tempels und der Wiederbelebung des Kultes nach dem Exil. Also er war schon eine wichtige Persönlichkeit für die Juden. Und die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes, das sagen sie nur so obenhin. Sie tun es denen gleich, die früher ungläubig waren, diese Gottverfluchten. Wie können sie nur so verschroben sein? Sie haben sich ihre Gelehrten und Mönche, so wie Christus, den Sohn der Maria, an Gottes statt zu Herrn gemacht. Dabei ist ihnen nichts anderes befohlen worden, als einem einzigen Gott zu dienen, außerdem es keinen Gott gibt. Bei uns in unserem trinitarischen Glauben gibt es nicht nur Vater, Sohn, sondern auch den Heiligen Geist als dritte Person der Dreieinigkeit. Der Ruh Allah, der Geist Gottes nach dem Islam, ist aber nicht der Geist aus Gott oder der Geist, der Gott selbst ist oder wäre, sondern Ruh Allah ist Geist von Gott geschickt. Ja? Also das ist der Absender, aber der Inhalt ist was anderes. Das ist einfach ein Geist, den Gott zur Verfügung stellt, aber nichts mehr. Ich habe einen Freund gehabt, hieß Ghulam, also Sklave, Sklave Allahs, und der hat mal gefragt, warum müsst ihr Christen nicht sündigen? Also da haben sie was falsch verstanden. Wir sündigen. Wir Christen, wir sündigen alle. Wir sind Sünder. Wir sind uns dessen bewusst. Deswegen brauchen wir ja die Vergebung. Nee, das ist anders. Warum müsst ihr nicht sündigen? Wir Muslime, wir müssen sündigen. Das kapiere ich nicht. Also wir müssen ja auch. Wir sind unter dem Fluch der Sünde, genauso wie ihr auch. Nee, das ist ein Unterschied. Du kapierst das nicht, aber es ist ein Unterschied. Da habe ich gesagt, gut, ich mache mir Gedanken. Es kam mir gleich, als ich rausging, an die Moschee vorbei, lief unten, wo die Menschen Wusu gemacht haben, die rituellen Waschungen zum Nachtgebet. Da habe ich gesagt, klar, das muss doch ein Unterschied sein. Denn die Muslime glauben nicht an den Heiligen Geist und schon gar nicht, dass sie den Heiligen Geist in sich hätten. Und wenn ein Christ den Heiligen Geist in sich hat, wenn wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, der in uns wohnt, dann muss das ja einen Unterschied in unserem Leben machen. Nicht, dass wir sündlos wären, aber dass wir anders mit der Sünde umgehen, als einer, der total der Versuchung ausgeliefert ist. Spielt also im Islam gar keine Rolle. Wir machen hier eine Zäsur und singen noch von einem Lutherlied, weil es heute Martini ist. Da singen wir nicht Fuchs, du hast die Gans gestohlen, sondern ein deftiges Reformationslied, erhalt uns Herr bei deinem Wort. Und danach geht es dann kurz weiter. Und können für den Endspurt. Was sagt uns das biblische Gottesbild? Wir haben ja viele Namen Gottes im Alten Testament, keine 99 kodifizierten, aber El, Eloah, Elohim, El Elyon, El Shaddai, um nur einige Bekannte zu nennen. Aber Das sind alles Begriffe, die Gott beschreiben. In der Bibel hat Gott auch einen Namen. Und das macht einen Riesenunterschied etwa zum Islam, wo Allah ein Genusname ist. Das ist Gott, wie Gott die Götter, wie Auto für Autos. Eine Gattung ist das. Das ist kein Name, sondern das ist einfach Gott. Und der wird als der alleinige, wahrhaftige Gott auch angebetet, aber es ist nicht Name. Und der Name Yahweh bedeutet auch etwas und wird erklärt in der Bibel. Und es heißt so viel wie, ich werde sein, der ich sein werde. Wir können Gott, den Gott der Bibel als Person nicht in den Griff bekommen. Wir können ihn nicht eingrenzen mit irgendwelchen Epitheten oder irgendwelchen Beschreibungen, irgendwelche Qualifizierungen. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, in der systematischen Theologie ihn dogmatisch einzuzäunen, gelangen wir an unsere Grenzen. Ich nenne nur das Beispiel der Allmacht Gottes. Wir sagen, Gott ist allmächtig. Und dann gibt es die ganz einfache Schulbubenfrage, kann Gott sich in seiner Macht beschränken? Wenn er das nicht kann, ist er nicht allmächtig. Wenn er es aber tut, ist er auch nicht allmächtig. Also ist das ein Problem in unserer Logik, dass wir versuchen, Gott zu definieren. Aber Gott ist nicht eine Idee. Gott ist eine Person. Und wir sind Personen, Persönlichkeiten, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und er hat eine Grundfreiheit. Ich werde sein, der ich sein werde. Und da kann ihm niemand vorschreiben, wie das zu sein hat, sondern das ist seine Souveränität. Aber dieser souveräne Gott, den wir gar nicht in den Griff kriegen können, weder durch Theologie noch durch Religion, was ja eigentlich der Versuch ist, Gott in den Griff zu kriegen, und das unterscheidet uns von der Religion, wir sind nicht eine Religion, sondern wir suchen nicht Gott, sondern Gott hat uns gesucht und gefunden und lädt uns zu einem Leben mit ihm ein. Aber dieser Gott, der zeigt sich, ach, so persönlich. Wie beschreibt er seine Beziehung zu Israel? Jesaja 54,6. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine Verlassene und von Herzen betrübte Frau. Die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht der Herr. Eine tiefe, innige Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Diese Beziehung, das, was im Islam vollkommen fehlt, es darf und kann keine Beziehung zwischen Allah und dem Menschen entstehen, denn Gott ist einfach zu erhaben, zu anders, zu weit weg in seiner Heiligkeit. Das würde ihn ja seine Heiligkeit kosten, wenn er in Beziehung zu sündigen Menschen käme. Oder wie heißt es doch im Alten Testament? Es reute Gott. Gott hat etwas getan und es reute ihn. Zum Beispiel, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Also damals die Sintflut schicken musste, um mal diesen Sündenpfuhl reinzuwaschen. Das ist ja die Bedeutung der Sintflut. Dass das alles mal reingewaschen wird und dass es einen Neuanfang gibt. Es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Da ist nicht Gott, der abseits steht und sagt, was kratzt mich das, dass die Erde auf Schwäbisch sagt, der Bach nahe Gott. Was kümmert mich das? Das kann ich auch so auslöschen, ist vorbei. Nein, es bekümmert ihn. Es reut ihn, dass er die Erde gemacht hat. Und weil es ihn reut und es ihn bekümmert, muss er einen Weg suchen, einen Ausweg. Und das ist die Heilsgeschichte. Ein Ausweg aus dieser Misere. Für uns, nicht für ihn, sondern für uns, die er geschaffen hat. von so liebt. Im Psalm 106, Vers 45 heißt es, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen, und es reute ihn nach seiner großen Güte. Die Güte, die Barmherzigkeit Gottes streckt sich nach dem Menschen aus und geht so weit, dass Gott auch seine Taten reversiert, rückgängig macht. Das sehen wir in 1. Chronik 21, 15. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Jerusalem hätte es nicht anders verdient. Das wäre gerecht gewesen. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein und es reute ihn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug, lass deine Hand ab. So ist der Gott der Bibel. Einer, der Empathie empfindet, der Mitleid empfindet und den es reut, selbst wo er seine Gerechtigkeit vollstreckt. In Amos 7,6 noch eine Stelle, da reute den Herrn das auch und Gott, der Herr, sprach, es soll auch nicht geschehen. Der Gott der Bibel hat so viel Größe, dass er auch eine Entscheidung rückgängig machen kann, wenn es seinem Herzen entspricht. Er muss nicht, um irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten, das durchziehen, was er schon mal gesagt hat. Jeder, der Kinder erzogen hat, der weiß, wie wichtig es ist, dass man auch mal einen Rückzieher macht. Auch als Vater, ich sehe viele nicken. Das ist wahre Größe. Wenn man sagt, okay, Kinder, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, aber jetzt machen wir es so. Ja? Zu eurem Besten. Die Elberfelder Bibel übersetzt genauer als Luther an einer Stelle. Luther sagt, ich bin ein eifernder Gott. Und Elberfelder übersetzt das meines Erachtens genauer mit eifersüchtig. Was meint das damit? Eifersucht ist ja bei uns ganz, ganz negativ klingt. Wie heißt es? Eifer ist eine Sucht, die mit Eifer sucht. Irgendwas anderes. Ja, Sie kennen das. Eifersucht heißt, da ist so eine tiefe Liebe da ist, dass ich nicht davon lassen will. Ich gebe diese Liebe nicht auf. Das ist der Gedanke in der Bibel dahinter. 2. Mose 20, Vers 5. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schulterfeder heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Nicht anderen Göttern nachbuhlen, sondern ich bin euer Gott. Bei mir seid ihr wichtig. Und ich bin eifersüchtig und kann das nicht zulassen, dass ihr mit anderen Göttern rumhurt. Ich will eure Treue, ich will eure Liebe. 2. Mose 34, 14. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gott will uns ganz für sich haben. Er hat uns erschaffen. Er hat uns erlöst. Er will uns haben. Das ist der biblische Gott. Er sucht nach der Gemeinschaft mit uns, nach der innigen Beziehung zu uns. Gott sucht die Liebe der Menschen. Das ist die Geschichte des Alten Testamentes. Immer wieder sendet er die Propheten, die Richter, die das Volk zur Besinnung bringen soll, damit sie Gott suchen. Er wirbt um sein Volk. Er ringt um sein Volk. Gott ruft Psalm 50, Vers 1, Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Es geht nicht nur darum, dass Gott mit seinem Rufen, wie im Koran, irgendwelche Verhaltensweisen verkündet, dass der Mensch weiß, was richtig und falsch ist, sondern es geht darum, er ruft den Menschen zu sich. Das Wort für die Gemeinde im alten Bund in Israel war Kahal, Kahal oder Edar. Und Kahal ist die Versammlung der Herausgerufenen. Und wir als Ekklesia im Neuen Testament, im Neuen Bund, ist genau der gleiche Gedanke. Ekkaleo, griechisch heißt herausrufen. Wir sind die Herausgerufenen. Gott ruft, er ruft uns zu sich. Und Gott sieht, wir denken an Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. In meiner Not ein erbarmender Gott, der nicht nur sagt, vielleicht wirst du Hilfe erfahren, sondern sieh da, da ist Wasser. Tränke deinen Sohn, geh zurück zu Sarah, demütige dich vor ihr. Und Gott ist ein Gott, der kommt. Diese Stelle aus Galater 4, 4 bis 7 ist ja eine Kurzfassung dessen, was das Evangelium ist. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das ist im Grunde in Nuze die Botschaft des Neuen Testaments. Und alles an dem fehlt im Islam. Gott kommt nicht selbst zu den Menschen, nicht in seinem Sohn. Und er macht die Menschen nicht zu seinen Kindern und zu seinen Erben, sondern wenn sie Glück haben, können sie vielleicht, wenn sie nicht am Schopf und an den Fersen gepackt werden und in die Hölle geworfen, doch den Eingang in das Paradies haben. Warum die Bibel das trinitarische Zeugnis verlangt, ist im Grunde ganz einfach. Die Bibel sagt uns, Jesus war Mensch. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete. Ja, Jesus betete zu Gott. Er hat nicht gesagt, ihr sollt zu mir beten als Gott, sondern er reihte sich mit den Menschen ein und betete zu Gott, das ist seine Menschheit, die aber auch seine Gottheit mit zum Ausdruck bringt. Denn wie das dieser gleiche Vers weitergeht, heißt es, es begab sich, als das Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesus betet zu Gott, aber Gott bestätigt, dass er sein Sohn ist. Und Jesus bezeugt von sich selbst, Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. 12, 45, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und 14, 9, Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Das Geheimnis der Trinität liegt darin verborgen, dass Jesus selbst das Gespräch mit Gott sucht, aber dem Menschen sagt, ich bin Gott unter euch, Immanuel, Gott unter euch. Und die Jünger bezeugen, dass es so ist, in Lukas 9, Vers 18, da fragt er die Jünger, was sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworten und sprachen, sie sagen, du seist Johannes der Täufer, einige aber, du seist Elia, andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Also, islamische Sicht. Er aber sprach zu ihnen, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach: Du bist der Christus Gottes. Und nach seiner Predigt vom Abendmahl, von dem Essen von seinem Leib und Trinken von seinem Blut, als er seine Kirche leer gepredigt hatte und die Leute alle entsetzt und konsterniert davongegangen waren, fragt er seine Jünger: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Nehmen wir das mit heute an diesem Abend für unsere eigene Überzeugung, für unsere eigene Stärkung im Glauben, aber auch für unsere Gespräche mit Muslimen. Es geht nicht darum, ob alle den gleichen Gott haben. Es geht darum, ob wir Zugang zu Gott haben. Alle Religionen beten Gott an in irgendeiner Art und Weise, aber haben wir Zugang zum Lebendigen? Die Bibel sagt uns, Jesus ist der alleinige Weg zum Vater. Er ist zu uns gekommen, damit wir zum Vater kommen können. Oder weil es Martini-Tag ist, ein Luther-Zitat, das Commercium Mirabile, der wunderbare Tausch. Gott wird Mensch, damit wir Kinder Gottes werden können. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Und dieses wunderbare Wort des Petrus bringt es auf den Punkt: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt. Du bist der Heilige Gottes. So viel für heute Abend. Morgen Abend, wenn Sie Zeit und Lust haben, das Volk Gottes, Erwählung, Erlösung, Schicksal, was Bibel und Koran dazu sagen. Es geht um die Umma, um die weltweit zerstreute islamische Gemeinde und es geht um das Volk Gottes des Alten und des Neuen Bundes. Wenn Sie also Zeit haben, sind Sie herzlich willkommen und wenn nicht, die Abende werden aufgenommen. Liebe Frau Kapp, Sie machen das in großer Treue schon jahrzehntelang und Sie können das nachher auch gerne bestellen, so Sie mögen, oder auch dann die Handouts im Internet sich anschauen. Falten wir die Hände zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das glauben dürfen. Ja, dass wir das auch erfahren und erleben dürfen in unserem eigenen Leben, dass du der Heilige Gottes bist. Dass du uns errettet hast durch deinen Tod am Kreuz, dass du auferweckt worden bist am dritten Tag als Erstling der neuen Schöpfung, damit auch wir die Hoffnung haben, am Ende der Zeit auferstehen zu dürfen und mit dir in deinem Reich zusammengeführt zu werden. Hilf uns daran, nicht irre zu werden und hilf uns, das in liebevoller Weise jedem auch sagen zu können und erklären zu können. Gerade auch den Muslimen, die bei uns wohnen oder zu uns kommen. Herr, mach uns zu effektiven Zeugnis von deiner Liebe und von deiner Erlösung. In Jesu Namen. Amen.